Also, hallo, willkommen zur 10. Ausgabe von unserem Cannes-Podcast. Wir sind hier ganz schnell zwischen zwei Vorführungen, deswegen keine großen Reden. Ich stehe hier mit Lukas Stern, Hanna Pilatzik, Frederik Jäger, ich bin Philipp Schwarz. Und Hanna Pilatzik wird in Dogman von Matteo Garrone einführen.
Dogman, so heißt eigentlich der Salon, der Hundesalon von Marcello, einem mittelalten Mann, geschieden mit kleiner Tochter, die er sehr liebt. Sein Herz gehört aber eigentlich den Hunden, mit denen beschäftigt er sich liebend gerne. Er frisiert sie, er wäscht sie, er tätschelt sie, er führt sie aus. Also denkt man erstmal, dass es eine relativ stabile Welt ist, eingebettet allerdings in eine Ruinenstadt eigentlich. Also es ist schon fast halt delikatessenhaft, also in dem Genet-Film, wie sehr halt irgendwie dieses Örtchen, in dem er lebt, runtergekommen ist. Und das hat schon eine wirklich dystopische Qualität, obwohl es natürlich im echten Italien angesiedelt ist. Und er ist da eingebettet auch in eine Gemeinschaft von Kleinstunternehmern und auch eben kleinen Kriminellen. Und irgendwie scheint er sich da immer ganz gut halt irgendwie über Wasser zu halten, außer halt eben, wenn sein Kumpel Simone auf den Plan tritt. Das ist ein Großkrimineller, auch von seiner Körperstatur her, ein Schläger, der mit reiner körperlicher Gewalt alles durchzusetzen vermag, was er durchsetzen will. Und wie die beiden halt immer wieder sich arrangieren, Marcello als Schoßhündchen und Simone als Kampfhund. Das ist so die Metapher des Films, dass es um einen Revierkampf geht, in dem der Schoßhund seinen Platz finden muss.
Ja, und Frederik, wie hat dir diese hündische eben Dystopie gefallen?
Ich war positiv überrascht von dem Film, vor allem in der, würde ich sagen, ersten Hälfte. In der zweiten nimmt der Film ziemlich Fahrt auf und in der ersten hat man, finde ich, vor allem architektonische Möglichkeit, irgendwie dieses Italien zu erkunden, und das kann Garrone so wie in Gomorra schon extrem gut nutzen für Atmosphäre, für ein Kennenlernen von diesen verschiedenen Gesichtern. Also es ist auch ein Film, der eben davon lebt, dass er mit sehr eigenwilligen Charakteren aufwartet und denen sowohl einen Platz im Plot, also in der Geschichte gibt, aber auch einen Platz in der, ja, also im emotionalen Zugang. Und vielleicht ist es auch ein bisschen cheesy, einfach. Es kommt relativ früh im Film, gibt es auch irgendwie diesen inzwischen berühmt gewordenen Save the Cat-Moment, wo irgendwie der Protagonist uns nahe kommen soll und er rettet einen Hund vom Sterben. Und von da an können wir irgendwie mit ihm auf seine Geschichte blicken, und er macht es aber auf eine Art und Weise, die in der Bewegung bleibt.
Ja, gleich an Lukas.
Ja, mich hat da am ehesten noch diese Körperinszenierung interessiert zwischen diesem Schoßhündchen Matteo und ja, diesem, du hast gesagt, Kampfhund, dieser Maschine Simone, ein total breiter und starker Mann. Der hat auch ein Motorrad, das hört sich an wie ein Raumschiff und so. Also das ist wirklich so eine Naturgewalt, dieser Typ. Und es gibt da immer wieder so Szenen, in denen diese beiden Körper irgendwie aufeinandertreffen. Einmal gibt es eine Szene, wo Matteo zu Simone kommt und sich für etwas entschuldigt, wofür er sich eigentlich nicht entschuldigen müsste. Und da wird das irgendwie, finde ich, doch ganz schön inszeniert, wie diese Körper einfach auch nicht in ein Verhältnis finden. Also da ist überhaupt nicht klar, wie sie zueinander stehen, was das für Gesten sind, die sie miteinander irgendwie, in welches gestische Spiel sie eintreten. Und diese Verunmöglichung eines Verhältnisses fand ich irgendwie ganz schön durchgearbeitet.
Ja, ich muss auch sagen, dass quasi ich auch überrascht war, wie lang dieses Aufeinandertreffen dieser zwei so unterschiedlichen Körper irgendwie als rein mechanisches Problem und mechanische Dynamik irgendwie auch über den Film getragen hat, die auch irgendwie so jede so, sag ich jetzt mal, sowohl so soziale, am Anfang denkt man noch, okay, das könnte irgendwie ins Metaphorische kippen, auch durch diese völlig isolierte, dystopische Stadt, aber dass es halt irgendwie so ein bisschen so auch das Soziale und auch das Psychologische irgendwie so auf so eine reine mechanische Dynamik irgendwie runtergebrochen wird, weil irgendwo ist es auch, also Simone, ich meine, es ist halt irgendwie eine Zwangsläufigkeit, die sowohl in der Bösartigkeit Simones liegt, die ja eigentlich nur so ist, was soll er machen, außer diesen kleinen Hund irgendwie umkegeln so. Und Ja, also ich fand das dann tatsächlich irgendwo dann erstaunlich interessant. Aber
ich finde es bemerkenswert, wie der Film gleichzeitig aufdringlich ist und nicht aufdringlich ist. Und da ist vielleicht so der Kippmoment, in dem man sich dann eher wiederfindet oder nicht, weil er hinten raus tatsächlich immer aufdringlicher wird.
Was? Also ich finde schon, man muss festhalten, dass es der sexistischste Film ist, den wir bislang gesehen haben. Das ist ein bis auf weite Teile frauenbefreiter Film. Und die Rollen, die für Frauen da sind, sind halt wirklich so die allergemeinsten überhaupt. Also vor allem seine Tochter nimmt viel Raum ein, also eine jungfräuliche Heiligenfigur. Und die anderen Frauen, die auftauchen, sind in einem Club, in dem die Kriminellen gehen, die halt eben mit Engelsflügeln dann doch halt eben Prostituierte sind. Und die eine Frau, mit der dann halt Marcello von seinem Kumpel halt irgendwie geradezu rangepresst wird, die leckt ihm auch noch hündisch einmal das Ohr ab. Und das sind so die Facetten, die Frauen in diesem Film haben. Also wenn man sich schon als Mann gut damit repräsentiert fühlt, mit Hunden verglichen zu werden, dann ist das vielleicht halt irgendwie in Ordnung. Ich finde, das ist halt ein so derartig uninteressante Konstellation, sowohl was halt irgendwie diese Revierkämpfe angeht, als halt eben auch das Zeichnen von prekärem Leben, weil auch Frauen prekäre Leben haben. Und wenn das irgendwie Prostitution das ist, mit dem man sich da über Wasser hält, dann nimmt der Film auch noch so eine moralisierende Distanzierungsgeste davon vor. Und das finde ich wirklich eine ziemlich empörenswerte Gelegenheit, nochmal darüber nachzudenken, welche Frauenideen halt irgendwie auch dieses Festival hat. Weil Frémo ja auch letztes Jahr gesagt hat, oh, Jessica Chastain hätte ihm die Augen geöffnet, was die Darstellung von Frauen angeht. Und sowas dann zu programmieren, zeigt doch von einer doch sehr grundlegenden Nichtdurchdringung der Idee.
Wobei, also das wäre ein längeres Thema, aber zumindest affirmativ verhält er sich nicht dazu. Also die Welt, die er zeigt und die Figuren, die er zeigt, sind nicht Exemplare davon, wie er das Leben gerne konzipieren würde. Also ich sehe es jedenfalls in dem Film nicht ein Verhältnis dazu, dass er die Frauen genau in diesen Rollen sehen möchte. Also es ist kein normativer Zugang zu den Frauenfiguren, ist mein Eindruck.
Er distanziert sich aber auch nicht davon. Also es gibt ja halt keine wertende Instanz dazu. Und die Dynamik, die er aus der Aggressivität von Simone schlägt, ist natürlich auch eine filmische, die er sich zu eigen macht. Er findet es ja auch auf eine Art auch irgendwie toll, dass der halt irgendwie so brutal ist, dass er so laut ist, dass er so beißt, dass er so knurrt und so. Das ist schon halt einfach so eine Energiequelle, die er so anzapft und die dann halt einfach auch den Film trägt.
Gut, dann quasi, es ist ja... Lukas eilt schon zum nächsten, aber wir haben noch schnell einen Film, weil wir haben gestern noch einen anderen Wettbewerbsfilm gesehen, und zwar Burning von Lee Jang-dong, in den Frederik ganz kurz einführt.
Ja, also Burning ist das Porträt eines jungen Mannes vom Land, also in Südkorea, der in der Großstadt driftet und von seiner Vergangenheit, nämlich einem Mädchen aus seiner Kindheit, in die Gegenwart zunächst gezogen wird, in Form einer beginnenden Liebesbeziehung. Und dann gibt es zwei Brüche. Erstmal bandelt sie mit einem anderen an, und zwar einem reichen Dandy. Und während er gleichzeitig in die Provinz zurückkehrt und dort arbeitet, und dann verschwindet sie ganz aus seinem Leben. Und das bringt den Protagonisten zunehmend aus dem Gleichgewicht und führt den Film in einen Mystery-Thriller-Plot.
Ja, dann gebe ich das mal gleich weiter. Wie haben diese Brüche für dich so funktioniert oder wie hast du die erlebt?
Also ich würde noch einen anderen Bruch benennen, nämlich wenn die Frau weg ist, dann fängt eben der Zweikampf zwischen den Männern an und auch der Abgleich der Lebensentwürfe oder Lebensverhältnisse. Das fand ich den interessantesten Teil, weil da der Film auch, glaube ich, sehr offenlegt, worum es ihm eigentlich geht. Er hat eben auch so einen ähnlichen Plot wie Under the Silver Lake, eine mysteriöse Frau, auf die die Männer alles projizieren, verschwindet, und dann ist halt eben der sehr klassische Plot Cherchez la femme angeschmissen, und da spielt Lee Jang-dong dann auch mit offenen Karten, weil er dann doch irgendwie relativ schnell zu erkennen gibt, dass ihn die Frau nicht wirklich interessiert, sondern halt eben die Hauptfigur, die auch noch Schriftsteller werden will, halt eben daran zeigt, wie der halt versucht, seine Rolle im Leben zu finden, wie er sich mit seinen Eltern auseinandersetzt, vor allem mit der Vaterfigur, wie er sich mit dem anderen Dandy, der halt in einer dreimal so großen Wohnung wohnt und einen Porsche fährt, während die Hauptfigur nur einen schraddeligen Pickup fährt und so, wie diese Lebenswelten immer wieder versucht, da eine Energie rauszuziehen, also wo der Protagonist seine Wut rauszieht und auch seinen Ehrgeiz, diesen Mystery aufzuklären. Das finde ich halt dann eine Ehrlichkeit und eine Offenheit, die mir dann besser zum Gefallen hat als zum Beispiel Under the Silver Lake.
Ich finde, es ist ein Film, der auf sehr vielen Ebenen Stärken hat. Am Anfang hat man so eine Stadterkundung. Es sind Räume, die dokumentarisch wirken, jedenfalls unheimlich vollgestellt sind. Überall drängen Menschen umher, versuchen irgendwie mit dem Leben klarzukommen. Genauso irgendwie in der Wohnung. Die drei Wohnungen, die wir sehen, sind sehr unterschiedlich, aber die zwei der Nichtreichen sind vollgestellt und sind irgendwie auch zugemüllt. Und das Leben ist irgendwie da zwischen den ganzen Gegenständen nur möglich. Und gleichzeitig finde ich die Gegenüberstellung von diesen zwei Figuren total interessant, die auch körperlich völlig unterschiedlich sind. Der eine geht ins Fitnessstudio, der andere stolpert nur so von einem Fuß auf den anderen, um irgendwie als Schriftsteller gar nicht wirklich anzufangen zu schreiben, ständig zu masturbieren, mit Blick irgendwie auf den Fernsehturm. Und wir haben da irgendwie auch so Männlichkeitsentwürfe, die jedenfalls sehr brüchig sind.
Was ich auch interessant im Film fand, war eben so der Rhythmus. Also der Film ist sehr, sehr lang und auch sehr, sehr gedehnt, aber auf eine andere Art und Weise, wie man das so kennt bei langen Filmen. Also wo quasi diese Langsamkeit nicht so mit so einem Pathos aufgeladen wird oder halt mit so einem beobachtenden Pathos, sondern wo einfach die Szenen wirklich sehr, 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 sehr lang einfach auch ein bisschen in einem bewussten Leerlauf irgendwie vor sich hin plätschern. Ich habe mir da noch nicht, also manchmal, also man weiß nicht genau, was der ästhetische Mehrwert der Länge sein soll, was ist aber fast wieder interessant oder zumindest etwas ist, womit ich selber noch nicht so komplett fertig geworden bin. Es ist auf jeden Fall so, dass der Film quasi als in seinem, wenn dieses Gefüge dieser drei Figuren noch komplett ist in der ersten Hälfte, eine größere Faszination für mich entfaltet, als dann, wenn das halt wirklich in diesem sehr unkomplizierten Thriller mündet, der natürlich dann so komplett zerdehnt ist. Jetzt weiß ich nicht, gibt's noch? Dann machen wir heute mal eine Kurzfassung unseres Podcasts. Dann sehen wir uns morgen am eigentlich schon letzten vollen Festivaltag mit der letzten Fuhre an Festivalfilmen. Ciao.
Tschüss.